Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Veranstaltung Law After Lunch. So kurz vor Weihnachten müsste man eigentlich die frohe Botschaft oder zumindest eine frohe Botschaft verkünden. Ob ich das heute kann, weiß ich noch nicht. Das müssen wir sehen am Ende dieser Veranstaltung. Wir werden uns heute beschäftigen mit dem VW-Gesetz und dem EuGH-Urteil, das dazu ergangen ist. Jean-Paul Sartre hat einmal gesagt, das Auftreten der gegnerischen Mannschaft verkompliziert das Fußballspiel ungemein. Und genauso ist das jetzt im Gesellschaftsrecht mit dem EuGH. Wir haben eine Reihe von Entscheidungen, die in das nationale Gesellschaftsrecht hineinspielen. Und das ist das große Thema, der große Zusammenhang, in dem die heutige Veranstaltung steht. Die Kommission hat 2004 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, nachdem es zuvor jahrelang schon Zweifel an der Rechtmäßigkeit des VW-Gesetzes gab, ist das dann förmlich in ein Verfahren übergegangen. Der Vorwurf, der im Raume stand, war, dass es einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit und einen Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit gibt. Ich werde im Folgenden in meinem Vortrag erstmal die Vorwürfe der Kommission darstellen. Dann werde ich im zweiten Schritt die mögliche Rechtfertigung, die die Bundesregierung ins Spiel gebracht hat, vorstellen. Und in einem dritten Schritt dann das EuGH-Urteil und mögliche Konsequenzen, sowohl praktische wie juristische Konsequenzen. Die Kommission hat als erstes gesagt, oder hat einen ersten Vorwurf erhoben und hat gesagt, im VW-Gesetz ist ein Höchststimmrecht von 20% vorgesehen. Was ist ein Höchststimmrecht? Höchststimmrechte kennen wir aus vielen Aktienrechten in Europa. Das Höchststimmrecht führt dazu, dass die Kapitalbeteiligung und die Stimmrechtsbeteiligung voneinander entkoppelt werden und die Stimmmacht auf einen bestimmten Höchstbetrag begrenzt werden. Ein Aktionär, der 50% der Aktien hält, kann bei einem Höchststimmrecht von 20% immer nur 20% der Stimmen in der Hauptversammlung ausüben. Die übrigen 30% der Stimmrechte, die er hat, sind wertlos im konkreten Fall. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass Niedersachsen im Moment 20,26% der Stimmrechte bei Volkswagen hält, ist klar, dass gegen das Land Niedersachsen keiner ankommt. Selbst wenn man jetzt 20% Stimmrechte besitzt, kommt es maximal zu einem Patt. Man kann aber nie die Mehrheit hier erlangen. Die Zahlen sind ganz aktuell. Ich habe also gestern nochmal in der Datenbank der BaFin nachgeguckt. Das Land Niedersachsen hat im letzten Jahr seinen Anteil sogar noch leicht aufgestockt, um wieder an die 20% ranzukommen. Das war zwischendurch auf 17,3% abgesackt. Der zweite Vorwurf war die andere Regelung der Sperrminorität, die vom Aktiengesetz abweichend Regelung. Im Aktiengesetz ist vorgesehen, dass wichtige Entscheidungen im Unternehmen mit einer Mehrheit von 75% des Kapitals und der Stimmen gefasst werden müssen. Und im VW-Gesetz ist abweichend davon eine Regelung, dass bereits eine Sperrminorität von 20,1% ausreicht, um zu blockieren. Das heißt, man hat dort also die Mehrheitserfordernisse auf 80% hochgesetzt. Und das ist derselbe Schwellenwert wie beim Höchststimmrecht. Auch hier ist wieder das Ergebnis, Satzungsänderungen und wesentliche Beschlüsse können nie gegen den Willen des Landes Niedersachsen gefasst werden. Der dritte Vorwurf betrifft die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bei VW. Im Aktiengesetz ist eine Regelung enthalten in § 109, dass Aktionäre sich in der Satzung die Möglichkeit vorbehalten können, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. Diese Regelung hat man seinerzeit eingeführt, um gerade bei Familiengesellschaften sicherzustellen, dass immer ein Familienmitglied im Aufsichtsrat ist. Und dann hat man an bestimmte Aktien das Sonderrecht geknüpft, dass Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt werden dürfen. Also ein ganz normaler Vorgang, den wir nicht nur im deutschen Aktienrecht finden, sondern auch in vielen anderen Rechtsordnungen. Wichtig ist hier, dass die Zahl der Personen, die in den Aufsichtsrat entsandt werden dürfen, von einzelnen Aktionären nicht zu groß wird, weil sonst faktisch die Hauptversammlung entmachtet wird. Die kann nämlich dann niemand mehr in den Aufsichtsrat schicken. Und da der Aufsichtsrat den Vorstand wählt, ist das natürlich eine Schlüsselrolle, die ihm hier zukommt. Ergebnis ist, Entsenderechte haben eine hohe praktische Bedeutung. Und deswegen hat der deutsche Gesetzgeber die maximale Zahl der Entsenderechte auf 3 begrenzt. § 4 des VW-Gesetzes sieht nun vor, dass sowohl das Land Niedersachsen als auch der Bund jeweils 2 Entsenderechte bekommen. Ergebnis ist, von den 20 Sitzen im Aufsichtsrat fallen 10 an die Arbeitnehmervertreter und 10 an die Eigentümer. Und von diesen 10, die auf die Eigentümer entfallen, haben Bund und Land Niedersachsen 4, die sie besetzen können. Damit ist der Einfluss des Staates bei VW extrem groß und geht weit über das hinaus, was an Aktienbesitz vorhanden ist. Wie ist es dazu gekommen? Und jetzt sind wir mitten in dem Thema der Rechtfertigung der Bundesregierung. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass wir bei VW eine einzigartige Entstehungsgeschichte haben. Und wenn man diese Entstehungsgeschichte betrachtet, dann seien die Maßnahmen, die im VW-Gesetz niedergelegt seien, alle rechtmäßig. In den 30er Jahren wird VW gegründet. Sie wissen, dass die Familie Porsche hier einen entscheidenden Anteil hatte. Porsche wird im Folgenden noch eine Rolle spielen. In den 50er Jahren, also nach dem Krieg, waren dann die Eigentumsverhältnisse sehr umstritten bei VW. Der Bund meinte aufgrund alliierter Beschlüsse jetzt Alleineigentümer zu sein. Und wenn einer das meint, gibt es manchmal auch noch einen zweiten, der das meint. So war es hier mit dem Land Niedersachsen. Die haben die alliierten Beschlüsse so ausgelegt, dass sie der Ansicht waren, Alleineigentümer zu sein. Jetzt haben wir 336.000 VW-Sparer gehabt. Die haben über 250 Millionen Reichsmark damals einbezahlt. Also ich habe eine Zahl recherchiert, die bei 268 Millionen war. Der genaue Betrag war aber im Internet nicht zu finden und auch in den Geschäftsberichten von VW nicht. Die machen nun Ansprüche gegen das Werk geltend und sagen, wenn diese Finanzspritzen nicht erfolgt werden, gäbe es VW längst nicht mehr. Also auch die haben eigentümerähnliche Ansprüche angemeldet, zumindest aber eine angemessene Beteiligung oder Rückzahlung dieser Gelder. Auch die Gewerkschaften haben damals gesagt, dass sie eigentlich ein Mitspracherecht oder eine Eigentümerstellung bei VW haben müssten und die Arbeiter haben das massiv unterstützt. Wir haben also insgesamt eigentlich alle gesellschaftlichen Gruppen im Boot, die meinen, Eigentümer von VW zu sein, und ein Kompromiss war schwer zu erzielen, ist dann aber im Jahre 1959 erreicht worden. Damals wurde ein Staatsvertrag zwischen dem Bund und dem Land Niedersachsen geschlossen. In diesem Staatsvertrag wird als erstes festgehalten, der Staat soll weiter die maßgebliche Rolle bei VW spielen. VW wird umgewandelt von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft. VW wird dann privatisiert. Und die Aktien werden breit gestreut und dadurch werden auch gleichzeitig Arbeiter und Gewerkschaften abgefunden, indem man die Aktien zu Sonderkonditionen abgibt. Und das hat sich damals finanziell tatsächlich gelohnt. Also die VW-Aktien sind enorm im Wert gestiegen und die Leute, die sie damals bekommen haben und sie über längere Zeit gehalten haben, haben hier richtig viel Geld verdient. Nachdem der Staatsvertrag geschlossen wurde, war der Weg frei für das VW-Gesetz. Das VW-Gesetz ist dann im Juli 1960 verabschiedet worden mit diesen Regelungen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Das ist einmal noch geändert worden im Jahr 1970. Das spielt aber für unsere Fragen heute keine Rolle. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass Höchststimmrechte international üblich sind. Ich hatte das vorhin schon gesagt, das ist keine Besonderheit des deutschen Rechts. Außerdem weist die Bundesregierung darauf hin, dass im Gesellschaftsrecht immer noch keine Harmonisierung der Stimmrechtsfrage erfolgt ist. Hier muss man wissen, dass wir eine sehr lang andauernde Diskussion in Europa haben über die Frage, ob jede Aktie ein Stimmrecht geben soll. Englisch gesprochen, one share, one vote, ist die große Frage. Das ist im Moment durch keine gesellschaftsrechtliche Richtlinie zwingend vorgegeben, sodass die einzelnen Mitgliedstaaten diese Frage unterschiedlich geregelt haben. Sie ist aber von ganz zentraler Bedeutung, vor allem im Übernahmerecht. Ich kann mir, wenn ich die Stimmrechtsanteile abweichend regle und beispielsweise mehr Stimmrechtsaktien einführe, die ich dem Staat zuschiebe, eine Blockade gegen Übernahmeversuche aus dem Ausland schaffen. Und das ist genau das Thema, um das es hier geht. Die EG-Kommission hatte eine Expertengruppe eingesetzt, die die Übernahmerichtlinie vorbereitet hat, die wir seit einigen Jahren haben. Und auch bei der Übernahmerichtlinie war genau über diese Frage der Höchststimmrechte ein großer Streit entbrannt. Und deswegen verweist die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme darauf, dass diese Frage ja noch nicht mal beim Übernahmerecht abschließend gelöst sei, obwohl man dort jetzt seit 10 Jahren oder mehr diskutiert. Und deswegen könne man das Deutschland nicht zum Vorwurf machen, wenn Deutschland hier an seiner nationalen Besonderheit festhält. Dasselbe gilt für die Sperrminorität von 20%. Hier hat sich die Bundesregierung sogar noch darauf berufen, dass sie gesagt hat, das ist eine Minderheitenschutzregelung und Aktionärsminderheiten müssen angemessen geschützt werden. Deswegen ist das sogar sachlich gerechtfertigt. Dann ging es um die Frage, ob Entsenderechte in den Aufsichtsrat wirklich ein Hindernis für den Kapitalverkehr sind. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass es ja nur 4 von 20 Sitzen seien und dass das alleine keinen Investor davon abhält, bei Volkswagen zu investieren. Und faktisch hat der Bund auf sein Entsenderecht verzichtet. Er hat nämlich all seine Anteile verkauft. Sie ahnen schon warum, nämlich zur Sanierung der öffentlichen Kassen hat sich der Bund von seinen VW-Aktien getrennt und hat deswegen auch dieses Entsenderecht nie mehr ausgeübt, sodass nur noch 2 von 20 Sitzen durch das Land Niedersachsen bestückt werden. Und deswegen argumentiert die Bundesregierung, kann hier kein Verstoß vorliegen. Also, nach Ansicht der Bundesregierung war eigentlich alles in Ordnung und deswegen sah sie diesem Prozess gelassen entgegen. Wir kommen jetzt zu dem Urteil des EuGH und dieses Urteil in Sachen VW-Gesetz steht in einem größeren Zusammenhang. Wir haben eine 7 Jahre andauernde Rechtsprechung zu den sogenannten Golden Shares. Wir haben inzwischen 10 Urteile zu dieser Frage. Es geht darum, dass sich der Staat mit Hilfe einer Aktie, einer goldenen Aktie, Sonderrechte vorbehält, um in bestimmten Situationen gesellschaftsrechtliche Beschlüsse blockieren zu können, um ein Vetorecht zu haben. Und diese Golden Shares gehen nicht einher mit einer Kapitalbeteiligung. Wir finden diese Golden Shares in verschiedenen Mitgliedstaaten und da ist es oft so, dass der Staat nur 1 Euro einbezahlt hat, dafür aber eine Stimmrechtsmacht erhält, die um ein Vielfaches über das hinausgeht, was der Mehrheitsaktionär hat, der immerhin die Hälfte des Kapitals investiert hat. Diese Golden Shares sind in einer Reihe von Verfahren untersucht worden und der EuGH hat hier Grundsätze aufgestellt. Ich werde Ihnen diese Verfahren jetzt nicht vorstellen, dafür reicht unsere Zeit nicht. Ich werde also nur im Folgenden auf das VW-Gesetz eingehen und Ihnen an diesem Beispiel zeigen, wie der EuGH im Einzelnen vorgegangen ist. Wenn man die 10 Urteile anschaut, lässt sich zumindest ein Kern, den ich jetzt beschreibe, herausarbeiten und der im Folgenden dann wichtig ist. Der EuGH hat gesagt, dass direkte Beschränkungen beim Anteilserwerb aufgrund der Nationalität selbstverständlich innerhalb des Binnenmarktes verboten sind. Das ist klar. Also direkte Erwerbsbeschränkungen sind auf jeden Fall nicht erlaubt. Das ist in dem Verfahren Portugal herausgearbeitet worden. Dort hatte nämlich der portugiesische Staat gesagt, wenn ein Ausländer mehr als 10% an einer portugiesischen Gesellschaft erwirbt, muss das vom Wirtschaftsministerium gebilligt werden. Und das richtete sich natürlich auch gegen Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten. Und da konnte der EuGH also sehr schnell zu einem Urteil kommen. Schwieriger wurde das bei den anderen Verfahren. Da ging es nämlich um indirekte Erwerbsbeschränkungen. Da hat man einfach die Kapitalbeteiligung für Ausländer so unattraktiv ausgestaltet, dass die freiwillig nicht investieren wollten. Die hatten also kein absolutes Verbot, das den Beteiligungserwerb untersagt, sondern formal auf dem Papier war alles erlaubt, aber in der Sache war es wenig attraktiv. Und hier spricht der EuGH von indirekten Erwerbsbeschränkungen und die sind auch dem Grunde nach erfasst von den Golden Share Urteilen und damit auch von den Schranken der Kapitalverkehrsfreiheit. Im Zusammenhang mit dem VW-Gesetz wurde dann die Frage spannend, die auch in anderen Fällen eine Rolle gespielt hat, muss das tatsächlich eine so hohe Latte sein, dass wir einen Investor haben, der sagt, ich komme nicht, oder reicht es aus, dass die Maßnahme bloß geeignet ist, Investoren abzuschrecken und ich muss nicht mal im Einzelfall nachweisen, ob ein konkreter Investor dahin wollte oder nicht. Der EuGH hat gesagt, es reicht die bloße Geeignetheit aus, potenzielle Investoren müssen abgeschreckt werden und wenn das der Fall ist, dann ist hier die Kompetenz des EuGH gegeben, die ganze Sache für europarechtswidrig zu erklären. Wir haben das in der Dasson-Will-Entscheidung erstmals, die Frage der Geeignetheit. Wann sind jetzt Eingriffe zulässig oder wann sind Beschränkungen zulässig? Das ist die allgemeine Formel, die Sie kennen. Beschränkungen der Grundfreiheiten sind dann zulässig, wenn Belange des Allgemeinwohls das erfordern oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung das rechtfertigt, wenn das Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt wird. Das heißt, die Sonderrechte, die sich der Staat hier vorbehält, nicht über das hinausgehen, was zwingend erforderlich ist, um den angestrebten Zweck zu erreichen. Und der angestrebte Zweck seinerseits darf natürlich auch nicht gegen Europarecht verstoßen. In den Golden Share Urteilen ist dann sehr deutlich herausgearbeitet worden, dass diese Formel natürlich auch voraussetzt, dass ich eine transparente Ausgestaltung der Regelung habe, sodass die Rechtsunterworfenen genau wissen, wann greift der Staat ein und wann greift er nicht ein. Und zweite Voraussetzung, der Einzelne muss effektiven Rechtsschutz gegen die staatlichen Maßnahmen haben. Wenn sich der Staat also eine goldene Aktie vorbehält, dann muss der Bürger im Einzelfall überprüfen können, ob die Ausübung der Rechte durch den Staat im konkreten Fall rechtmäßig war. Wenn Sie die 10 Golden Share Urteile lesen, die wir haben, ist nur im Verfahren gegen Belgien die Maßnahme gebilligt worden, weil Belgien genau diese Voraussetzungen eingehalten hat. Und in allen anderen Verfahren ist es spätestens dann gescheitert, wenn es um die Frage ging, gibt es effektiven Rechtsschutz gegen die staatlichen Maßnahmen. Jetzt die Frage, was hat der EuGH ganz konkret zum VW-Gesetz gesagt? Das erste, um das man gerungen hat, war die Frage, ob die Niederlassungsfreiheit überhaupt betroffen ist. Man möchte mit der Niederlassungsfreiheit erreichen, dass Investoren sich an ausländischen, sprich in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Kapitalgesellschaften beteiligen können und dort auch einen sicheren Einfluss innerhalb der Gesellschaft haben können. Sie müssen also die Tätigkeit des Unternehmens beeinflussen können. Das war im konkreten Fall tatsächlich wohl einschlägig, aber jetzt wird es spannend. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, die Kommission hat hier nicht genug vorgetragen und deswegen geht er auf diese Frage gar nicht mehr näher ein. Er wäre nämlich hier das erste Mal in die Verlegenheit gekommen zu sagen, wie konkret die Abgrenzung von 43 und 56 EG-Vertrag genau ist. Und um diese Frage hat er sich hier elegant herumgedrückt. Also das ist eine Stelle im Urteil, wo man wirklich schmunzeln muss. Da hat man sich eine Menge Arbeit erspart, weil nämlich der andere Weg über die Kapitalverkehrsfreiheit so offensichtlich war, dass der EuGH sich das einfach gespart hat. Wir dürfen also weiter gespannt sein, wann mal ein Verfahren kommt, worauf es da genau drauf ankommt. Wir kommen zur Kapitalverkehrsfreiheit, Artikel 56. Die erste Frage ist, ist die Kapitalverkehrsfreiheit überhaupt betroffen? Hier wendet der EuGH die längst außer Kraft getretene Richtlinie 88361 an, in der definiert wird, was alles unter Kapitalverkehr fällt, und darunter fallen Direktinvestitionen in Form einer Beteiligung an Unternehmen durch den Erwerb von Aktien. Und damit fällt genau auch das VW-Gesetz hier in den Anwendungsbereich hinein. Um Artikel 56 anwenden zu können, muss es sich um eine nationale Maßnahme handeln. Also es muss sich um einen staatlichen Akt handeln, den man hier angreift. Und hier hat Deutschland das erste Mal eine Verteidigungsstrategie angeschnitten, die im Vorfeld so gar nicht diskutiert war, die dann im Prozess erst richtig herausgearbeitet wurde. Man hat einfach gesagt, wir haben hier doch gar keine staatliche Maßnahme. Was wir hier vor uns haben, ist ein Vergleich zwischen den Beteiligten, die damals um die Eigentümerstellung bei VW gestritten haben. Die haben einen Vergleich geschlossen. Dieser Vergleich ist eine privatrechtliche Veranstaltung und kein staatlicher Akt, und deswegen ist schon von vornherein die Kapitalverkehrsfreiheit gar nicht betroffen und wir sind hier auf der sicheren Seite. Der EuGH hat dem Einhalt geboten, hat gesagt, dieser Vergleich, selbst wenn man ihn als solchen bezeichnen wollte, ist immerhin in Gesetzesform gegossen worden. Und Gesetzgebung ist nun der typische Akt nationaler Maßnahmen. Was Typischeres gibt es eigentlich gar nicht. Und die Parteien können diesen Vergleich nicht mehr einseitig ändern. Am Parlament kommen die nicht vorbei. Und deswegen kann man sich hier nicht darauf berufen, dass der Ausgangspunkt der Überlegungen mal ein privatrechtlicher Vergleich war. Wir haben bei Artikel 56, das hatte ich vorhin schon gesagt, zum einen ein Verbot, dass Teilnehmer des Kapitalmarkts aufgrund ihrer Nationalität ungleich behandelt werden. Weiterhin verboten ist aber jede Beschränkung des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten. Und das ist der Punkt, dem wir uns jetzt zuwenden müssen, nämlich die Frage, beschränkt das, was wir im VW-Gesetz haben, tatsächlich die Kapitalverkehrsfreiheit inhaltlich? Und da beginne ich mit den Höchststimmrechten. Wir haben in Deutschland ein Verbot der Höchststimmrechte für börsennotierte Gesellschaften. Das hat man mit dem sogenannten Kontrakt eingeführt, um Börsengänge attraktiver zu machen. Man hat gesagt, was nützt ein Börsengang, wenn der Investor, der an der Börse sich an einem Unternehmen beteiligen will, immer befürchten muss, dass er an Grenzen stößt, die die Alteigentümer noch schnell eingebaut haben, bevor sie an die Börse gegangen sind. Es gibt ja immer solche Sicherungsmechanismen, an die man dann denkt, und dazu gehörten die Höchststimmrechte. Die Bundesregierung hat damals gesagt, das ist für unseren Standort schlecht. Deswegen hat man Höchststimmrechte bei börsennotierten Gesellschaften abgeschafft. Die einzige Ausnahme, die wir in Deutschland haben, ist VW mit dem VW-Gesetz. Und hier hat der EuGH zu Recht gesagt, verhält sich Deutschland widersprüchlich. Das Zweite, was der EuGH festgestellt hat, ist, dass es schon einen Unterschied macht, ob die Gesellschafter autonom ein Höchststimmrecht beschließen, ob sie also aufgrund eigener Willensbildung sagen, wir wollen ein Höchststimmrecht, oder ob der Staat das von außen anordnet. Das Land Niedersachsen hätte mit seinen 20% nie im Leben ein Höchststimmrecht in der Hauptversammlung durchsetzen können, wenn normal abgestimmt worden wäre. Das Höchststimmrecht ist also nur überhaupt in der Welt, weil das staatlich angeordnet wurde durch ein Gesetz. Jetzt argumentiert die Bundesregierung, das ist alles gar nicht schlimm, denn das Höchststimmrecht gilt ja für alle. Wenn nur der Staat das Höchststimmrecht hätte, dann wäre das natürlich so, dass man argumentieren könnte, wir haben hier eine echte Golden Share vor uns. Die Bundesregierung verneint das aber mit dem Argument, alle Aktionäre unterliegen diesem Verbot und damit auch der neue Großaktionär Porsche, der inzwischen 30% der Aktien hält. Und hier hat der EuGH gesagt, es macht schon einen Unterschied, ob ich mit Null anfange oder ob ich zu dem Zeitpunkt, wo das Höchststimmrecht kraft Gesetzes eingeführt wird, 20% der Aktien besitze und mir damit auf Dauer den Einfluss sichere. Es waren also keine fairen Startbedingungen bei Einführung des Höchststimmrechts vorhanden, sondern das Land Niedersachsen hatte einen klaren Startvorteil. Und dann ging es um die Frage, ob die Sperrminorität von 20% als solche zulässig ist. Hier haben wir das zweite Mal die Situation, dass der EuGH sich um eine echte Entscheidung drückt. Das war eine der Fragen, auf die alle Gesellschaftsrechtler sehr spannend gewartet haben, was der EuGH dazu sagen wird, weil das nämlich im gesellschaftsrechtlichen Schrifttum nicht einheitlich gesehen wird. Und deswegen hatte man sich hier erhofft, dass es eine Klärung durch den EuGH gibt. Der EuGH hat hier ganz salomonisch gesagt, das müssen wir isoliert gar nicht entscheiden. Wir haben hier das Zusammenspiel von Sperrminorität und Höchststimmrecht und das alleine reicht schon aus, um zu sagen, das Ganze ist europarechtswidrig. Jetzt argumentiert die Bundesregierung, wir haben immerhin 50%, also 49,6% im Moment der VW-Aktien im Streubesitz und zwar auch im Ausland. Wenn man die Geschäftsberichte von VW durchschaut, gibt es sehr viele institutionelle Investoren aus dem europäischen Ausland, die VW-Aktien halten. Die Bundesregierung argumentiert jetzt, ihr seht doch an den Zahlen, dass das offensichtlich nicht abschreckend wirkt. Da argumentiert der EuGH mit der Dassonville-Formel und sagt, die bloße Geeignetheit reicht. Ich kann mich nicht auf die tatsächlich heute bestehenden Verhältnisse berufen, sondern ich muss auch an die Zukunft denken. Und vielleicht will ja mal jemand mehr als 50% und dieser potenzielle Investor wird abgeschreckt durch die bestehende Regelung. Dann ging es um die Entsenderechte. Auch da haben wir bisher im deutschen Schrifttum noch keinerlei abschließende Beurteilungen, ob man die europarechtlich für zulässig hält oder nicht. Das hängt damit zusammen, dass im Übernahmerecht die Diskussion auch noch nicht beendet ist. Also an der Stelle waren wir auch gespannt, was der EuGH sagt. Und er hat sich auch hier ein wenig zurückgezogen auf die Formel, dass er gesagt hat, 4 ist auf jeden Fall zu viel. Denn im Gesetz steht 3 drin. Und 3 dürfte eine Gesellschaft errichten, wenn sie das autonom selber entscheidet, indem der Staat sich hier 4 Entsenderechte vorbehält. Auch wenn er sie nicht nutzt, hat er doch die Möglichkeit, also wieder die Formel vom potenziellen Investor, der abgeschreckt wird. Und deswegen hat der EuGH auch diese Regelung kassiert. Und jetzt wird es ganz spannend, das Argument Minderheitenschutz hat er auch gleich an der Stelle mit ausgeräumt, indem er gesagt hat, der Minderheitenschutz von Kleinaktionären muss nicht identisch sein mit den Interessen des Landes Niedersachsen. Nirgendwo im VW-Gesetz steht drin, dass das Land Niedersachsen bei seinem Stimmverhalten im Aufsichtsrat die Interessen der Minderheitsaktionäre berücksichtigen muss. Es kann also durchaus sein, dass im Einzelfall der Ministerpräsident, wenn er im Aufsichtsrat sitzt, sagt, wir brauchen jetzt Geld. Und dann wird eben eine Entscheidung getroffen, die zugunsten des Mehrheitsaktionärs ausfällt und die Minderheit wird dann im konkreten Fall gar nicht geschützt. Und deswegen hat die Bundesregierung sich auch mit dem Argument nicht durchsetzen können. Jetzt kommen wir zur Rechtfertigungsebene. Wir haben also festgestellt, die Kapitalverkehrsfreiheit ist berührt und die Frage, die jetzt auftaucht, ist, gibt es irgendwelche Interessen, die das Ganze rechtfertigen, sind also zwingende allgemeine Interessen vorhanden und gebieten die dauerhaft ein Festhalten an dieser Regelung und ist das Ganze verhältnismäßig? Das erste Argument, das kennen Sie alle aus verschiedenen politischen Debatten, ist immer Arbeitsplätze. Und das war auch hier das zentrale Argument. Die Bundesregierung hat sich schon sehr früh in der Diskussion darauf berufen, dass man VW und die dort vorhandenen Arbeitsplätze langfristig sichern müsse. Und hier hat der EuGH gleich radikal aufgeräumt und hat gesagt, dafür sind aber die Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, gar nicht geeignet. Wenn man Arbeitnehmerinteressen schützen will, dann muss man ein vernünftiges Management haben und Gewinne einfahren, aber nicht durch irgendwelche gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen in der Hauptversammlung die eigene Einflussnahme sichern. Das ist wirklich nicht geeignet, um Arbeitsplätze zu erhalten. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, sind die Entsenderechte überflüssig, denn die Arbeitnehmer werden ja gerade durch die Vertreter im Aufsichtsrat von Arbeitnehmerseite geschützt. Da sitzen ja schon 10, die für die Arbeitnehmer tätig sind. Warum will man dann noch weitere 4 in den Aufsichtsrat schicken? Das macht irgendwie keinen Sinn. Dann, das klingt zwischen den Zeilen an, das hat der EuGH ganz am Schluss des Urteils angedeutet, auch die Versorgung mit Autos alleine ist natürlich kein Rechtfertigungsgrund für die Maßnahmen im VW-Gesetz. Es gibt genügend Autohersteller auf diesem Planeten, die ohne VW-Gesetz Autos produzieren und deswegen braucht man an der Stelle mit Sicherheit keine Entsenderegelungen oder Sperrminoritäten. Dann ist der EuGH nochmal auf die Frage eingegangen, wie ist das mit den Minderheitsaktionären? Kann man hier nicht doch den einen oder anderen Aspekt gewinnen, der zugunsten der Bundesregierung spricht? Der EuGH hat ganz klar gesagt, nein. Oben hat er schon darauf hingewiesen, die Interessen müssen nicht gleich laufen. Und zum Zweiten hat er gesagt, die Minderheitsaktionäre werden ja nicht durch das Höchststimmrecht geschützt, sondern da wird nur sichergestellt, dass die Großen nicht überragenden Einfluss gewinnen können. Was aber mit den Kleinen passiert, ist im VW-Gesetz gar nicht angesprochen. Und im Übrigen ist auch die Frage, ob das Ganze verhältnismäßig ist. Darauf ist er aber dann nicht mehr im Detail eingegangen. Den zweiten Punkt auf der Folie habe ich schon angesprochen, die Frage des Gleichlaufs von staatlichen Interessen und den Interessen der Minderheitsaktionäre. Dann ging es nochmal um das Problem der Volksaktie, nämlich die Frage, wenn ich breite Bevölkerungskreise an Aktien heranführen will und wenn ich sicherstellen will, dass die damals tätigen Gewerkschaftler und Arbeiter abgefunden werden und eine Volksaktie auflege, rechtfertigt das Ganze nicht doch dann eine andere Beurteilung. Auch hier ist es so, dass man klar sagen muss, nein, wenn ich Vermögensbildung betreiben will in den breiten Bevölkerungsschichten, dann kann ich das auch auf andere Art und Weise tun. Und die Maßnahmen, die da im VW-Gesetz drinstehen, sind im Übrigen auch untauglich, um breite Bevölkerungskreise an Aktien heranzuführen. Wenn Sie sich die Regelung anschauen, die haben mit Vermögensbildung eigentlich gar nichts zu tun. Deswegen rechtfertigt das auch nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der im EuGH-Urteil nicht angesprochen ist, der aber dem Ganzen zugrunde liegt. Im Kern geht es darum, eine Übernahme von Volkswagen zu verhindern. Das ist der Punkt, der Dreh- und Angelpunkt des Urteils. Und diese Übernahme steht wohl bevor. Porsche ist ja seit Jahren dabei, seinen Aktienanteil deutlich aufzustocken. Und Porsche kann mit den 30%, die es im Moment hat, gar nichts anfangen, weil das Land Niedersachsen genauso viel Stimmrechtsmacht hat und deswegen keine Entscheidung gegen den Herrn Wulff stattfindet im Moment, was Herrn Pirch sehr ärgert. Also die beiden sind sich nicht immer grün und ich glaube, dass der Machtkampf zwischen den beiden jetzt maßgeblich beeinflusst werden wird durch die neue Regelung, die jetzt die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Man wird also diese 3 Passagen im VW-Gesetz streichen und damit bedeutet das, dass der Mehrheitsaktionär VW übernehmen kann und aller Voraussicht nach auch übernehmen wird. Wir haben hier das Problem, dass wir in die allgemeine Diskussion hineinrutschen, soll man deutsche Unternehmen vor ausländischem Einfluss schützen? Da haben wir ja gerade das von dir herausgegebene Policy Paper zu der Frage, wie man das im Außenhandel macht. Wir haben hier dasselbe Problem im Inneren. Will ich mich abschotten vor ausländischen Investoren oder nicht? Und hier taucht die große Frage auf, wer will denn abschließend beurteilen, ob ein Investor, der jetzt von außen kommt, langfristig für ein Unternehmen gut oder schlecht ist? Ich müsste hellseherische Fähigkeiten haben, wenn ich das heute schon sagen will. Und das einzige Argument, was dann übrig bleibt, ist das Argument der Überfremdung. Wir wollen nicht, dass deutsche Unternehmen alle in ausländischer Hand sind. Wenn wir uns aber auf einen Binnenmarkt einlassen, dann müssen wir das in Kauf nehmen. Und deswegen meine ich, hinkt dieses Argument. Man kann also hier nicht sagen, man muss VW um jeden Preis vor einer Übernahme schützen. Wer weiß, ob VW nicht mit dem Übernehmer viel besser dran ist und langfristig international besser aufgestellt ist als vorher. dann muss man klar sagen, dass die Bundesregierung die gesamte Übernahmediskussion ausgeblendet hat. Das ist die große Kritik, die man am Standpunkt der Bundesregierung üben kann. Mein Verdacht ist, dass man das bewusst gemacht hat und dass man froh darüber ist, dass der EuGH über das VW-Gesetz entschieden hat und nicht man selber. Keiner kann jetzt der Bundesregierung vorwerfen, dass sie Gewerkschaftsinteressen vernachlässigt, sondern die Bundesregierung kann sich hinstellen und kann sagen, es tut uns ganz furchtbar leid, wir haben alles getan, um das VW-Gesetz zu halten, jetzt müssen wir es leider abschaffen. Das ist auch ein bequemer Weg. Jetzt sind wir wieder am Anfang, nämlich bei der Frage, ob ich hier frohe Botschaften verkünde oder nicht. Wenn man das aus Sicht der Bundesregierung sieht, kann ich mir vorstellen, dass die gar nicht so traurig darüber ist, dass das VW-Gesetz nun gekippt ist, weil man es eben nicht selber beseitigen musste. Und wenn man es aus Binnenmarktperspektive sieht, dann denke ich, ist es eine frohe Botschaft. Also ich habe das VW-Gesetz von Anfang an für europarechtswidrig gehalten. Und ich denke, dieses Urteil ist für Europarechtler eigentlich keine echte Überraschung. Ja, Ergebnis. Bundesregierung hat sich mit ihrer Ansicht nicht durchsetzen können. Kapitalverkehrsfreiheit ist betroffen und die Rechtfertigungsgründe, die man genannt hat, die ziehen auch alle nicht. Und deswegen hat der EuGH die Europarechtswidrigkeit des VW-Gesetzes ausgesprochen. Und wir schauen uns jetzt mal kurz die Zukunft an. Ich hatte Ihnen gesagt, dass die Familie Porsche bei der Gründung von Volkswagen eine sehr dominante Rolle gespielt hat und der erste VW auch von einem Porsche entwickelt wurde und die Familie sehr darunter gelitten hat, dass man nach dem Krieg den Einfluss auf die Firma Porsche verloren hat. Also die Familie Porsche hatte immer ein Interesse daran, irgendwann mal diese Position zurückzubekommen und im Moment sieht es so aus, als würde das gelingen. Man hat also das gesamte Familienvermögen der Firma Porsche gebündelt in eine neu gegründete europäische Holding in Form einer europäischen Aktiengesellschaft gebracht. Und dort hängen jetzt auch schon die 31% von Porsche drunter, wie man sieht. Und so wie man hört, ist geplant, diesen Anteil aufzustocken. Wir haben jetzt noch das Problem, dass wir dann ins Übernahmerecht hineinrutschen. Wenn ein Aktionär die Kontrollschwelle von 30% überschreitet, muss er eigentlich allen Aktionären ein Pflichtangebot machen. Das heißt, er muss alle Aktionäre auskaufen, die sagen, unter dem neuen Mehrheitseigentümer möchte ich nicht mehr Aktionär sein. Diese Regelung ist im Moment noch nicht einschlägig. Hintergrund ist, dass die gerade an der 30%-Schwelle dran sind und irgendwo 0,93% woanders geparkt sind. Also sie sind knapp drunter und man darf jetzt gespannt sein, wie es weitergeht. Ich vermute, dass irgendwann die Übernahme von Volkswagen durch Porsche erfolgen wird und das Ganze dann unter dem Dach von Porsche verankert werden wird. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe für Fragen zur Verfügung.